SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Willkommen am Dienstagabend zum Doppelpunkt. Mit einer ganz schlichten Frage, kurz zum Überlegen, was haben Orang-Utans mit Margarine zu tun? Antworten geben wir. Also machen wir alles von vorne. Margarine essen zum Morgen, das kennen Sie. Oder Lippen schminken, vor dem Spiegel stehen oder ein Kerzchen anzünden, ein mildes, romantisches Licht. Dann haben Sie aber möglicherweise ein Produkt gebraucht, Margarine, Schminke oder Kerzchen, wo das Palmöl drin hat. Das pflanzliche Öl ist das Öl, das man weltweit am meisten braucht. Aber es ist auch das Öl, das die Regenwälder kaputt macht. 70% der Palmölplantagen, die stehen nämlich dort, wo vorher Regenwald war. Zum Beispiel in Indonesien, dem Land, wo am meisten von dem Öl produziert. Im Doppelpunkt heute nehmen wir sie mit auf die indonesische Insel Sumatra. Dort hat die Palmölproduktion schlimme Folgen für die Leute, aber eben auch für die Orang-Utans, die in den Regenwäldern leben und zu unseren nächsten Verwandten gehören. Das ist der Doppelpunkt von Peter Jäcki.
Orang utan ini namanya Bahruni. Dia berumur 6 tahun.
Dieser Orang utan hier heißt Bahruni und ist 6 Jahre alt. Er wurde an seinem linken Fuß tief bis auf die Knochen verletzt. Arbeiter vertrieben ihn mit einem Messer aus einer Palmölplantage. Dabei wurde auch die Achillessehne verletzt und Bahruni verlor sehr viel Blut. Wir waren nicht sicher, ob er überlebt.
Hampir banyak banyak darah yang terkeluarkan.
Das hier ist Choklat, ein Baby, etwa ein Jahr alt. Wir fanden es völlig verwahrlost in der Nähe des Tripa-Torfsumpfwaldes in Aceh. Dort wurde es illegal als Haustier gehalten. Seine Mutter wurde erschossen, um an das Baby heranzukommen. Dies in einem Gebiet, das gerodet wurde, um Palmölplantagen zu pflanzen.
Auch geschehen in der Quarantänestation für Orang-Utans Batu in Berlin, in der Nähe von Medan, zu Nord-Sumatra. Sumatra, mehr als 10-mal so gross wie die Schweiz. Ein Biodiversitäts-Hotspot auf unserem Planet. Eine Region, wo viele seltene Tiere und Pflanzenarten leben. Neben Sumatra-Orang-Utan sind auch noch viele andere endemische Arten daheim. Arten also, die nur gerade hier leben. Der Sumatra-Elefant, der Sumatra-Tiger, Sumatra-Nashorn. In der Quarantänestation turnen im Moment 50 Menschenaffen in den Käfigen herum. Hinter jedem Tier steckt eine tragische Geschichte über den Umgang vom Mensch mit der Natur. Tierärztin Jenny Saraswati ist für die medizinische Betreuung zuständig. Ziel ist es, die Orang-Utan möglichst gleich wieder auszuwildern in einen Wald, wo sie überleben können. Doch leider ist das nicht für alle möglich.
Dieser Orang-Utan-Mann hier heißt Loisa und ist etwa 12-jährig. Wir haben ihn in Aceh aus dem Haus eines Polizisten befreit, der ihn bereits als Baby illegal als Haustier hielt. In Zentralsumatra, in Jambi, haben wir Loisa nach einem Quarantäneaufenthalt wieder ausgewildert, in den Bukit Tigapulu-Nationalpark. Unglücklicherweise verirrte er sich in eine nahe Palmölplantage, die an den Park grenzt. Dort fanden wir ihn mit mehr als 70 Kugeln im Körper. Leider trafen sie auch seine Augen, sodass er nun lebenslänglich blind ist. Noch immer stecken 64 Schrotkugeln in seinem Körper.
Das hier ist schwerste Arbeit. Auf einer Palmölplantage zu Nord-Sumatra. Mit einer langen Aluminiumstange, zuvorderst eine scharfe Sichel dran, hauen Arbeiter zuerst einen riesigen Palmzweig ab. Darunter kommt ein 20 Kilo schweres Fruchtbündel führen. Etwa so gross wie ein Fußball. Es ist voll von zwetschgengrossen, rötlich-orangen Ölfrüchten. Das Fruchtpäckchen wächst am Stamm an und wird jetzt ebenfalls abgeschnitten. Man muss aufpassen, dass es einem nicht auf den Kopf geht und einem erschlägt.
Name saya Maruli Butar Butar.
Ich heiße Maruli Butar Butar. Ich bin Palmölbauer und bewirtschafte eine kleine Plantage von 100 Hektar. Größere Probleme habe ich nicht damit. Nur, dass es hier eine Art Mafia gibt, die nachts Palmölfrüchte stiehlt. Wir Bauern verlieren so monatlich bis zu einem Fünftel der Ernte.
Kurang lebih 10-20% dari produk.
Palmöl und was dahinter steckt. Ein Streifzug durch Studien und Statistiken.
Die weltweite Nachfrage nach Palmöl steigt explosionsartig. 2030 wird sich der Bedarf gegenüber 2000 verdoppeln und bis 2050 sogar verdreifachen. Gründe sind unter anderem der günstige Preis für das Öl und chemische Eigenschaften, die es vielseitig verwendbar machen.
Zwei Drittel des Palmöls enden in Nahrungsmitteln. In Speiseöl, Margarine, Kartoffelchips, Koch- und Bratfett. In Glacé, Schokolade, Biskuit und Tierfutter. Im Non-Food-Bereich, zum Beispiel in Lippenstiften und vielen anderen Kosmetikprodukten, in Seifen, Waschmitteln und Kerzen.
Daneben wächst die Agrarspritindustrie rasant. In China, Indien und in der EU steigt der Bedarf an Öl aus pflanzlichem Rohstoff. Bis 2014 will Indonesien allein für Agrardiesel weitere 4 Millionen Hektar Ölpalmen anpflanzen. Dabei werden auch die letzten ursprünglichen Wälder des Landes gefährdet, nämlich jene von Papua.
Insgesamt will Indonesien die nächsten zwei Jahre weitere 24 Millionen Hektar mit Ölpalmen bepflanzen. Das entspricht in etwa der sechsfachen Fläche der Schweiz.
Laut Schätzungen der Weltbank stehen in Indonesien 70% der Plantagen auf einstigen Regenwaldflächen. Die Ausbreitung der Ölpalme ist eine der wichtigsten Ursachen für die exzessive Zerstörung der Tropenwälder.
In den vergangenen 20 Jahren sind auf Sumatra über 3/4 seiner Tieflandregenwälder vernichtet worden.
Aus artenreichen Regenwäldern sind gewaltige Monokulturen geworden.
Jadi mulai setelah dari lori yang telah dimuat, kemudian kita masukkan ke sterilizer.
Das hier sind Sterilisiertanks. Da kochen wir jährlich 200.000 Tonnen Ölfrüchte jeweils etwa 90 Minuten lang in 120 Grad heißem Dampf. So werden unter anderem schädliche Enzyme vernichtet. Und so kann man in der nächsten Produktionsstufe die Kerne einfacher vom Fleisch trennen.
Der Manager Friese Hitte führt durch seine Ölmühle. Mehr als 1000 Tonnen Palmfrüchte werden hier jeden Tag zu Rohöl. Im Gegensatz zu anderen verwertet die Fabrik alle ihre Abfälle. Zum Beispiel im grossen Ofen, so gross wie ein Einfamilienhaus, wo die Hitze für Dampfkesseln und für Turbinen erzeugt. Turbinen, die den ganzen Betrieb mit Elektrizität versorgen. Der grösste Teil vom Palmölstrom wird verkauft. Lieferanten von dieser Ölmühle sind um die 100 Kleinbauern in der Gegend Drungerau, der Palmölbauer Maruli Butar.
Seperti inilah tanaman ini.
Die Palmölproduktion ist chemieintensiv und macht Böden kaputt. Der Bauer Maruli Butar erzählt hier gerade, dass er jedes Jahr pro Palme 18 Kilo chemischen Dünger brauche. Das ist zweimal so viel, als in den Lehrbüchern steht. Dazu kommen Herbizide und Pestizide, darunter das hochgiftige Paraquat vom Schweizer Konzern Syngenta.
Paraquat führt zu vielen tödlichen Vergiftungsfällen. Früher kam es als rötlich-braune, geruchlose Lösung in den Handel. Wenn diese in leere Getränkflaschen umgefüllt wurde, konnte sie mit Cola-Getränken oder Rotwein verwechselt werden. Zudem wird Paraquat häufig von Selbstmördern verwendet.
Das steht im Internetlexikon Wikipedia über Paraquat. Zum Chemieangriff auf die Böden sagt Agronomin Jenny Lucia, die auf Sumatra für die Umweltorganisation Yale arbeitet.
Pertanian konventional pada tanah, jadi
synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel töten die bakterielle Bodenfauna. Die Mikroorganismen können ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, nämlich die organischen Substanzen aufschließen, damit die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt. Dadurch verdichtet sich der Boden und wird zu einer toten Substanz. Die Pflanzen haben dann Schwierigkeiten, Nährstoffe aufzunehmen.
Nach 20 bis 25 Jahren hat Palmen ausgedient. Die Plantage wird gerodet, neue Bäume kommen in den Boden. Der Palmölbauer Maruli Butar sagt, dass es bei dieser zweiten Generation noch mehr Dünger brauche und der Ertrag um die Hälfte zurückging. Damit bestätigt er die Aussage von der Agronomin. Ein Abfallrohr, dran eine halb verrostete Konservendose mit Carbid drin und ein Zündhölzchen. Fertig ist die Elefantenabschreckkanone, wo uns hier ein Bauer demonstriert. Auf der Suche nach Futter vertrampeln Elefantenherden regelmässig die Felder und die Plantagen der Bauern. Nicht immer lösen sie sich so leicht verjagen und es gibt auf beiden Seiten Tote. Der indonesische Elefantenexperte Wachti Asmi.
Eine Gruppe von sechs Elefanten suchte in der Provinz Riau in Zentralsumatra eine Palmölplantage heim. Alle sechs Tiere starben, weil die Leute junge Ölpalmen mit Gift bestrichen, auf die es die Elefanten abgesehen hatten.
Wie viele Elefanten und Menschen bei so Zusammenstössen gestorben sind, weiß man nicht genau. In den Medien erfährt man, dass in den letzten 5 Jahren mindestens 44 Elefanten und 12 Menschen umgekommen sind. Unerwünschter Sumatra-Elefantenbesuch hat vor ein paar Monaten auch der Bauer Idris gehabt, der hier vor einer einsamen Ölpalme steht.
Das hier ist meine allerletzte Ölpalme. Die anderen, es waren mehr als 100 und alles Jungpflanzen, sind eines Nachts von einem Dutzend Elefanten zerstört worden.
Der Christopher Stremme ist ein deutscher Tierarzt, der sich auf Sumatra und die Gesundheit von gefangenen Elefanten kümmert. Von den schätzungsweise noch etwa 2'500 Sumatra-Elefanten auf der Insel leben um die 300 in Gefangenschaft. Der Elefantendoktor über die Hintergründe von diesem Konflikt.
Es wird Land gerodet und kultiviert, was das Habitat von Wildtieren ist, wie zum Beispiel Elefanten. Und wenn dadurch ein Teil des Habitats von Elefantenherden verloren geht, werden die Tiere natürlich nach wie vor diese Flächen aufsuchen, weil sie die als ihr natürliches Habitat empfinden und werden auf diesen Flächen feststellen, dass dort Sachen auf einmal wachsen, die sehr schmackhaft sind und sehr nahrreich sind. Zum Beispiel Mais, zum Beispiel Reis, zum Beispiel junge Ölpalmsetzlinge. Im Prinzip werden die so zum Nahrungskonkurrenten des Menschen oder der Mensch ist zum Nahrungskonkurrenten der Elefanten geworden. Im Endeffekt zieht auf lange Sicht gesehen immer das Wildtier den kürzeren. Elefanten werden verjagt, werden vergiftet, werden erschossen. Und ist die Population der Sumatra-Elefanten im Laufe der letzten 50 Jahre ganz, ganz drastisch reduziert worden.
Statt Zerstörung vom Lebensraum zu stoppen, hat die Regierung auch von wilden Elefanten eingefangen, die auf die Äcker gekommen sind, weil sie ihren Wald verloren haben. Und hat sie in Lager gesteckt und dort einfach einen Mensch gefügig machen. Eine Prozedur, die für einen Elefant eine psychische und physische Folter ist. Ein paar der Tiere werden heute für Patrouillen im Waldschutz eingesetzt, andere fürs Touristenreiten. Die meiste Zeit von ihrem Leben aber verbringen die gefangenen Sumatra-Elefanten mit Köttinnen an einen Baum gefesselt.
Then we put on the battery warning system, so it tells us, makes a loud.
Szenenwechsel. Letzte Startvorbereitungen für ein schneeweißes Modellflugzeug. 2 Meter Spannweite, 1,5 Kilo schwer, inklusive Batterien und einer Videokamera.
Now we're going to put in a little video camera.
Eine Drohne fürs Leben und nicht für den Tod. Die kleinen Fluggeräte könnte man bei uns ja hauptsächlich als Tötungsinstrument. Das hier ist eine Umweltdrohne, die die ETH Zürich mitentwickelt hat. Wir sind im Gebiet vom Trippadorf-Sumpfwald, im westlichen Küstengebiet von Aceh. Die Sonne brennt mit über 40 Grad. Die nächsten Minuten kreist die Umweltdrohne über Trippa. Mit diesen Drohnenflügen dokumentiert und überwacht die Schweizer Umweltstiftung Paneco zusammen mit ihrer indonesischen Partnerorganisation YEL die illegale Vernichtung von einem der kostbarsten Ökosysteme, die es gibt. Der Dorfsumpfwald von Trippa ist ein trauriges Musterbeispiel dafür, wie der Mensch Wälder wegen der Ölpalmen kaputt macht. In Indonesien hat es weltweit von den grössten Dorfwaldgebieten. Die Artenvielfalt in einem Dorfsumpfwald ist faszinierend und einzigartig. Da gibt es Bäume, die über 40 Meter hoch werden und den Boden aus Meter dickem Dorf. Der Dorfwald von Tripa ist auch der Lebensraum des rostroten Mönchenaff, dem Orang-Utan. Im Küstendorfsumfeld von Tripa lebt eine ganz besondere Orang-Utan-Population. Die Tiere können nämlich mit Werkzeugen umgehen. Sie machen Werkzeuge und grübeln damit Somen, die sehr nährstoffreich ist, aus einer stachligen Frucht heraus. Weil sie Werkzeuge können machen und brauchen, sind sie für die Wissenschaft besonders wertvoll. Das Anthropologische Institut der Universität Zürich erforscht in dieser Primatengruppe die Ursprünge der menschlichen Kultur. Die Schweizer Umweltstiftung Paneco hat auf Sumatra ein Regierungsmandat zum Schutz des Sumatra-Orang-Utan. Zusammen mit der lokalen Partnerorganisation konfisziert Paneco im staatlichen Auftrag Mönchenaffen, die verbotenerweise als Haustier gehalten werden. Sie betreibt Quarantänestationen, Forschungs- und Wiederauswilderungsstationen und engagiert sich so im Regenwaldschutz. Die Biologin Regina Frey hat in Nord-Sumatra vor rund 40 Jahren zusammen mit einer Kollegin selber eine Orang-Utan-Wiederauswilderungsstation aufgebaut. Sie ist Gründerin und Präsidentin von der Paneco. Über Tripa sagt sie:
Dorfsumpfwald ist ein Süßwassersumpf, der eigentlich verhindert, dass Meerwasser ins Land eindringen kann. Und wenn man den entwässert, dann dringt eben Meerwasser ins Land hinein und versalzt die Böden. Der Dorfsumpfwald ist die Kinderstube von Kröweten, Fisch und vielen anderen Meeresbewohnern. Es ist auch der Ort, wo die Einheimischen fischen können, also die Existenzgrundlage für die Einheimischen. Dank dem Dorfsumpfwald haben sie sauberes Trinkwasser und Wasser für die Landwirtschaft.
Die Idylle von Tripa ist heute zum grössten Teil vernichtet. Von den 60'000 Hektar Tripa-Dorfsumpfwald sind 85% umgesackt, brandgerodet. Statt Artenvielfalt verbrennt die Erde und riesige Ölpalmenmonokulturen. Von den vermutlich 500 Sumatra-Orang-Utan, die hier vor 20 Jahren noch daheim waren, leben gerade noch knapp 200. Die anderen sind geflohen, verhungert oder erschossen worden. Oder man hat sie aus Waldstücken evakuiert, die zu klein geworden sind, zum Überleben und in andere Regionen gebracht. Paneco rettet hier regelmässig Orang-Utan aus ihrem kaputten Paradies. Operationen, die schwierig und gefährlich für Mensch und Tier sind. Die Mönchenaffen werden betäubt und fallen vom Baum oben ab in ein Feuerwehrnetz.
Ja.
Ja.
Da, die haben wir
nicht.
Alles wird den Ölpalmen geopfert.
Tripa war bis in die 90er Jahre ein intaktes Dorfsumpfwaldgebiet. Dann in den 90er Jahren sind 5 grössere Konzessionen ausgegeben worden unter sehr dubiosen Umständen an Günstlinge vom Suharto. Die Tatsache ist, dass man die originale Dokument, das es eigentlich braucht, für eine legale Plantage noch nicht gesichtet hat. Im 2000, als der Bürgerkrieg angefangen hat, haben die Konzessionäre ihre Plantage wieder verlassen. Und dann im 2006, nach dem Tsunami, haben sie ihre Aktivitäten wieder aufgenommen und die Zerstörung hat ihren Fortlauf genommen.
Im Dorf Somber Bakti tönt aus dem Lautsprecher von Minaret gerade das Obengebet, wo wir den Bauer Ibtu treffen. In Indonesien lebt weltweit die grösste islamische Bevölkerung. Der Ibtu ist Vorsteher von diesem Dorf im Tripa-Gebiet. Über die Vernichtung des Sumpfwalds sagt er:
Banyak sekali, Ibu. Pertama, Orang-Utan.
Sie hat sehr viele Folgen. Der Orang-Utan verliert seinen Lebensraum. Auch gibt es die Fischer kaum noch, von denen wir einst leben konnten. Seit die Palmölplantagen hier sind, wird unsere Existenzgrundlage mehr und mehr vernichtet. Bei Trockenheit versiegen unsere Brunnen. Und ja, das Trinkwasser ist verschmutzt, wegen der Pflanzenschutzmittel, die auf den Plantagen verwendet werden. Das vergiftete Wasser verursachte bei meiner kleinen Tochter Eva eine Hautkrankheit.
Kalau hujan sebentar sudah bencana.
Nicht nur bei ihr. In jeder Trockenperiode leiden die Leute im Dorf an Hautkrankheiten, aber auch an Durchfall. Es hat sogar schon Cholera-Fall gegeben, sagt er Ibtu. Protest gegen das Kaputtmachen des Tripa-Dorfsumfeld hat es schon lange gegeben. Schliesslich gibt es ein nationales Gesetz, das jede kommerzielle Nutzung von Wäldern verbietet, wo der Dorf mehr als 3 Meter dick ist. Im Tripa ist er 7 Meter tief. Trotzdem haben immer noch 5 Unternehmen eine Konzession, eine Bewilligung zum Abholzen und zum Anpflanzen von Ölpalmen. Im August 2011 verkauft der damalige Gouverneur von Aceh, dem Palmölkonzern Calista Alam, nochmal eine 1600 Hektar grosse Konzession im Tripawald. Geht also so Dorfwald zum Abholzen frei. Der gleiche Gouverneur, der früher das Gebiet ausdrücklich als Schutzgebiet bezeichnet hat. Tripa ist nämlich Teil vom weltberühmten Gunung-Läuser-Ökosystem. Der Läuser-Nationalpark ist zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt worden. Insider sagen, im Gouverneurspalast ist Korruption im Spiel. Die neue Holzkonzession wird zum Startschuss von einer mächtigen Protestbewegung. Der Bauer Ibtu reist in die indonesische Hauptstadt Jakarta und deponiert im Namen der Bauern und Anwohner von Tripa eine Strafanklage gegen die Firma Calista Alam. Umweltverbände klagen den Gouverneur und die Zentralregierung ein, die trotz dem Gesetz nichts gegen Tripa-Zerstörung machen.
These men are hunting wild orangutans in the Indonesian jungle, not to kill them, but to save them.
Orangutans are dying here as we speak.
Weltweit viele Medien über Tripa anfangen zu berichten. Wälder, die verbrennen mit Orangutan drin, bewegen Menschen rund um den Globus. Hunderttausende von Leuten schicken E-Mail auf Indonesien und wehren sich gegen die Machenschaften. Und es nützt. Das Gericht entscheidet, dass der Firma Calista Alam die Konzession entzogen wird. Sie muss ihren Kahlschlag auf diesen 1600 Hektar Wald sofort stoppen. Regina Frei.
Es ist das erste Mal in Aceh, dass eine Palmölkonzession von dieser Grösse entzogen worden ist. Und das Gerichtsurteil sagt weiter, dass sämtliche anderen Konzessionen im Tripa-Gebiet unter die Lupe genommen werden auf ihre Legalität hin. Und wenn sich erweisen, dass sie illegal sind, dann sollten sie auch aberkannt werden.
Das Urteil vom Provinzobergerichts Medan ist wegweisend und ein wichtiges Signal für die Zukunft. Denn in Indonesien gibt es vermutlich unzählige illegale Konzessionen zum Abholzen von Wäldern. Regina Frey ist überzeugt, dass, wenn Indonesien weiterhin geschützte Gebiete abholzt, ein Milliardendeal verloren geht. Norwegen hat nämlich mit Indonesien eine Klimaschutzvereinbarung im Rahmen des UNO-Waldschutzprogramms abgeschlossen. Indonesien überkommt 1 Milliarde Dollar, wenn es weniger Bäume abholzt, so der Deal. In diesem Zusammenhang hat die indonesische Regierung auch ein zweijähriges Moratorium beschlossen, einen zweijährigen Stopp zum Abholzen von Primärwald. Der Beschluss ist allerdings umstritten, weil er nur den Primärwald betrifft und nur Wälder, wo noch keine Abholzkonzession vergeben worden ist. Sekundärwälder sind vom Moratorium ausgenommen. Dabei sind häufig auch Sekundärwälder, also Wälder, die schon drin geholzt worden ist, äußerst artenreich und es leben Orang-Utan drin. Die Zerstörung von Moorgebieten wie das im Tripa beeinflusst das globale Klima. Die meterdicken Moorböden speichern nämlich eine ungeheure Menge Kohlenstoff. Die Umweltorganisation PANECO rechnet in einem Bericht vor:
Insgesamt könnte die Freisetzung von 120 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden, wenn in Tripa in den nächsten 30 Jahren keine neuen Plantagen errichtet würden.
Ya ini kita buat ini plansnya ada nangka,
Ich habe hier Jakobsfruchtbäume gepflanzt, Kakao und Gummibäume, Bambus, Avocado. Alles zusammen sind es etwa 70 verschiedene Arten, Nutz- und Heilpflanzen. Die Setzlinge ziehe ich alle selber auf.
Der Kolis Rachmazia ist ein junger Bauer. Seine Plantagen grenzen an Gunung-Leuser Nationalpark. An das Regenwaldgebiet, wo kürzlich Wissenschaftler Tierarten entdeckt haben, wo man glaubt hat, sie seien ausgestorben. Der Bauer Sia hat zusammen mit seiner europäischen Frau ein ganz spezielles Regenwaldschutzkonzept realisiert. Die beiden kaufen Land, das an Nationalpark grenzt.
Oh ja, kita beli ini konsepnya pertama dulu.
Wir bepflanzen es dann mit einer großen Vielfalt von Agrarpflanzen und beauftragen Bauern der Umgebung mit den Pflanz- und Pflegearbeiten. Dies in der Hoffnung, dass die Bauern den Wald in Ruhe lassen. Dieser Nutzwaldgürtel bildet auch eine natürliche Barriere gegen Palmölplantagen, die sonst, wie andernorts, mangels Kontrolle der Konzessionsgrenzen in den Wald eindringen würden. Wenn Palmölplantagen direkt an den Park angrenzen, entsteht eine schwierige Situation. Unter anderem, weil die Palmen sehr viel Wasser brauchen und dem Schutzgebiet und den Bauern rundum das Wasser entziehen. Und auch, weil Wildtiere in den Plantagen Schaden anrichten und dabei ihr Leben verlieren.
Jabarkan itu untuk kalau contoh untuk orang lain juga kalau bisa seperti itu.
Zudem würden normale Bauern einen Orang-Utan, der aus dem Wald auf die Plantage kommt, verscheuchen und auf ihn schießen, das Tier verletzen, es vielleicht sogar einfangen und verkaufen. Wir zeigen Ihnen, wie man das verhindern kann.
Der Bursia, der mit seinem Projekt eine Art natürliche Verteidigungsmauer gegen die Regenwaldzerstörung aufgebaut hat.
Wir stehen hier vor einem Haufen Kuhmist. Der wird zu Kompost verarbeitet, den wir für die jungen Ölpalmen brauchen. Den Kuhmist vermischen wir mit gewissen Leguminoseblättern, die auch als natürliches Pestizid wirken. Dazu kommen Reisspreu und andere natürliche Zutaten. In 3 Wochen entsteht reifer Kompost.
Sekitar 21 hari sebelum digunakan.
Die Agronomin Jenny Lucia von der Umweltstiftung Jell. Zusammen mit ihrem Team beweist sie hier am Rand des gequälten Tripawaldgebiet mit einer Pilotstudie für nachhaltigen Palmölanbau, dass Ölpalmen auch ohne Chemie wachsen. Es ist die erste Bio-Palmölplantage von Indonesien, die hier wächst. Sie steht im 4. Jahr und im Frühling 2013 kann man die ersten Früchte ernten. Die ersten 4 Lebensjahre geben Palmen noch keine Früchte. Die Pilotstudie will zeigen, dass es Alternativen gibt zur unverantwortlichen Waldzerstörung. Zum Beispiel, dass man Plantagen auf Brachland anlegt. In Indonesien gibt es etwa 7,5 Millionen Hektar Brachland. Eine Fläche fast zweimal so gross wie die Schweiz. Ein enormes Potenzial. Allein in der Provinz Aceh, Sumatra, dort wo die Palmöl-Pilotstudie gemacht wird, liegt eine Fläche brach, die so gross ist wie der Kanton St. Gallen. Die Regina Frey von Paneco, die das Projekt lanciert hat.
Wir wollen zeigen, dass es möglich ist, dass man Ölpalmen zieht mit organischem Dünger aus Kuhmist und anderen Zutaten. Und in zweiter Linie wollen wir auch zeigen, dass es möglich ist, ohne materielle Abhängigkeit von grossen Palmölkonzernen ein bisschen Bauernkredit zu vermitteln, dass sie eigenständig wirtschaften können. Es geht um die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit in diesem Projekt.
Tausende von Kleinbauern in Indonesien haben schon ihr Land verloren, weil sie zu einem Zwangsverkauf zugunsten der Palmölindustrie genötigt worden sind. Oder auch, weil sie das Land einfach nach dem Gewohnheitsrecht bewirtschaften und keinen rechtsgültigen Landbrief haben. Und den kann sie den Staat enteignen. Nach dem Landverlust sind sie gezwungen, zu einem Hungerlohn in der Plantage von Grosskonzernen zu arbeiten. Bei denen also, die das Land weggenommen haben.
Kleinbauern haben eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder sie bauen selber Ölpalmen an, in einem sehr kleinen Rahmen, und sind dann auf Gedeih und Verderb der grossen Palmölfabrik ausgeliefert, die dann ihnen die Früchte annimmt zu einem Preis, den die dann fixieren. Und wenn einmal der Preis tief ist, dann weil gerade sehr viele Früchte vorhanden sind, dann kann man dann auch die Früchte abweisen und sie können es gar nicht loswerden. Die andere Möglichkeit ist eben, dass sie als Arbeiter für die Palmölplantage arbeiten. Es gibt auch das sogenannte Plasma-Prinzip. Das ist eigentlich zu einer Verpflichtung geworden für die grossen Konzerne, wo sie quasi im Umkreis von ihrer Plantage den Kleinbauern Kredit zur Verfügung stellen. Und die können dann quasi für den Konzern auch auf ihrem eigenen Land Ölpalmen anbauen. Aber da ist das Problem wie das Gleiche. Sie müssen dann den Kredit zurückzahlen. Das heisst, sie können die Palmen nicht irgendjemandem abliefern, sondern sie müssen die Ölfrüchte wieder dem Plantagenkonzern verkaufen zu einem Preis, den die fixieren.
Die meisten Leute in der Region leben nur etwa von einem 5 Liber pro Tag. In einem Hektar Palmölplantage muss man im ersten Jahr fast 3'000 Franken investieren. Kaum jemand kann sich das hier leisten. Die Kleinbauern müssen darum von den grossen Palmölfirmen ein Darlehen aufnehmen. Und das macht sie abhängig.
Also die Sozialnachhaltigkeit ist dort nicht gewährleistet, was der Folge auch hat. Die Kleinbauern fühlen sich dann übers Ohr gehauen und brechen die Verträge und verkaufen dann die Ölfrüchte halt am Bestbietenden.
Und dann werden die behauptet, mit diesen Bauern können wir nicht zusammenarbeiten. Die seien undiszipliniert, sagt Regina Frey. Wir wollten zeigen, wie es anders und fairer kann funktionieren, ohne einen Kredit von Palmölkonzernen. Darum ist eine genossenschaftliche Kreditunion gegründet worden, die die Bauern zu eigenständigen Kleinunternehmern macht. Weil bei vielen Bauern die Landrechte unklar sind, geben die Banken häufig kein Geld. Die Stiftung Yell hilft den Bauern, ihre Landrechte zu regeln und gibt einen Überbrückungskredit zu fairen Bedingungen, bis die Banken den Kredit geben. Was wird eigentlich in der Schweiz gemacht, dass die Stimmen vom Regenwald nicht für immer verstummen? Dass verantwortungslose Politiker und Firmen wie im Gebiet von Tripa auf Sumatra nicht weiterhin Palmöl auf Kosten von Natur und Mensch produzieren? Praktisch das einzige globale Steuerungsinstrument, das es gibt, heisst RSPO. Das ist die Abkürzung von Roundtable on Sustainable Palm Oil, also der Rundtisch für nachhaltiges Palmöl. Gegründet 2004 auf Initiative vom WWF Schweiz, von der Palmölvereinigung Malaysia, der Migros, von Unilever und anderen. Heute hat der RSPO weltweit über 700 Mitglieder. Auszug aus den Zielsetzungen von dem Runden Tisch.
Der Roundtable fördert Palmölproduktionsmethoden, die zur Verringerung der Entwaldung und Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen. Es wird sichergestellt, dass keine neuen Primärwald- oder andere Schutzgebiete von hohem Wert für Palmölplantagen geopfert werden.
Doch was so vielversprechend tönt, sieht in der Praxis nicht so grün aus. Greenpeace hat der RSPO, der Rundtisch, näher angeschaut. Miriam Kopp von Greenpeace Schweiz.
Der RSPO geht zwar in die richtige Richtung mit den Kriterien, die sie haben, aber er wird leider auch von sehr vielen Firmen einfach aus grünes Feigenblatt missbraucht. Das Problem ist einfach, dass RSPO momentan nicht sicherstellen kann, dass keine Regenwaldzerstörung und keine Dorflandzerstörung vor allem auch passiert. Also es gibt kein Kriterium, das sagt, dass man Dorfgebiete schützen muss. Und Dorfgebiete sind extrem wichtig, auch für den Klimaschutz. Und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den wir am RSPO haben, dass es keinen Treibhausstandard gibt momentan. Treibhausgasstandard.
Das beschäftigt auch den Graham Asher, wo im Gebiet vom Tripasumpfall Sumatra die illegalen Zerstörungen dokumentiert.
Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass der Runde Tisch sich nicht gegen die Zerstörung dieses Dorfwaldes eingesetzt hat. Schon seit Jahren beobachten wir, wie Palmölfirmen ein ökologisch kostbares, ungeschütztes Gebiet zerstören. Das ist ja völlig gegen die Zielsetzung des RSPO. Doch meines Wissens hat man von dort nicht eine einzige Stellungnahme vernommen.
Not one single comment.
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass in dem RSPO die Industrie ist sehr stark vertreten. Und zwar, sie haben das Übergewicht im RSPO. Und wegen dem, das ist auch der Grund, wieso es bis jetzt kein Standard gibt zum Treibhausgas, weil einfach die Industrie immer wieder blockiert hat. Ihr ist nicht in ihrem Interesse, dass sie Dorfgebiete nicht mehr nutzen für Palmölproduktion.
Darum haben rund 250 Umweltorganisationen eine Erklärung unterschrieben, die das RSPO-Label als Grünwaschversuch der Agrarindustrie anprangert. Vorgeworfen wird dem Runden Tisch auch, dass er die Menschenrechte zu wenig beachte. Die Löhne seien zu tief und sogar Kinderarbeit sei erlaubt, sagt das World Rainforest Movement. Das RSPO-Mitglied Migro bzw. seine Mediensprecherin Monika Weibel.
RSPO ist sich dem Problem auch bewusst. Die Kriterien sind gegenwärtig überarbeitet worden. Es liegt bereits für erste Version auf dem Tisch. Wir haben gehört, dass nicht alle mit dieser ersten Version einverstanden sind. Deshalb werden wir uns auch dafür einsetzen, dass die Kriterien nochmal einmal angeschaut werden. Und das ist auch eine Aufgabe von uns gegenüber im RSPO, dort Druck auszuüben, wenn wir finden, es ist etwas nicht streng genug oder zu wenig glaubwürdig. Das ist auch unsere Aufgabe. Migros hat sich ja auch verpflichtet, bis 2015 nur noch 100% physisch nachhaltiges Palmöl zu beschaffen. Wir sind jetzt bereits mit 1'000 Tonnen nachhaltigem Palmöl auf dem Weg. Also die Umsetzung sollte bis 2015 vollstreckt sein.
Die 1'000 Tonnen tragen das sogenannte Green Palm Label. Aber auch das ist laut Greenpeace nicht nachhaltig, weil der Ursprung vom Öl, wo bei der Migros landet, nicht klar sei. Und es sei keine Garantie dafür, dass am Schluss keine Urwaldzerstörung dahinter stecke. Und das Migros Palmöl vom Jahr 2015 wird weiterhin das RSPO-Label tragen. Wenn sich bis dann bei den Vorgaben vom Runden Tisch nichts ändert, wird man auch dann nicht wissen, aus welcher Plantage das Öl kommt. Und das Wort nachhaltig bleibt nicht mehr als eine Etikette. Allerdings verspricht Migros eigenhändig dafür zu sorgen, dass das importierte RSPO-Palmöl nachhaltig ist. Migros hat in seinem Regal rund 1'000 Produkte, die Palmöl drin hat und importiert jedes Jahr 6'000 Tonnen von diesem Pflanzenöl für ihre Eigenmarke. Ja. 2010 attackiert Greenpeace mit Spots wie dem hier Nestle Schaf. Ein Schockiriegel mit Palmöl drin rast durch den Urwald, frisst Bäume um und köpft Orang-Utan. Blut spritzt. Nestlé wird mit mehr als 100'000 E-Mails bombardiert. Der grösste Nahrungsmittelproduzent der Welt mit Sitz 2W am Genfersee handelt und erklärt, in absehbarer Zukunft nur noch Palmöl aus verantwortbarer Produktion zu brauchen. Der Konzern engagiert die britische Nichtregierungsorganisation Forest Trust, TFT. Die ist darauf spezialisiert, die verschlungenen Wege von Rohstoff und Produkt zu ermitteln. In dem Fall von der Plantage bis zu dem Produktionsbetrieb von Nestlé. Nur wenn die Wege transparent sind, sagt Forest Trust, kann man dafür sorgen, dass man am Schluss ein sauberes Produkt hat. Im Moment arbeiten weltweit 50 TFT-Leute an der Front und probieren für Nestlé, die Transparenz anzubringen und auf der Plantage für einen verantwortungsvollen Anbau sorgen. Der Bastien Sachet ist Direktor von Forest Trust.
Looking at the ports, the ships that are supplying.
Wir beobachteten zum Beispiel in Häfen, auf welche Schiffe das Öl verladen wird und zu welchen Raffinerien es gelangt. So haben wir entdeckt, dass Palmöl aus Sumatra nach Indien verschifft wird. Nestlé bezieht auch Öl aus Indien, das heute einer der größten und am schnellsten wachsenden Palmölmärkte ist. Wir schauen dann, wo das Öl ursprünglich herkommt und versuchen, die Bedingungen auf den Plantagen zu verbessern. Aber es geht jetzt vor allem darum, uns um Wälder zu kümmern, in denen bereits eine Holzkonzession vergeben ist, in denen also Palmölplantagen geplant sind. Unser wichtigstes Ziel dort, einen Weg zu finden, damit kostbare Wälder nicht zerstört werden und die betreffende Firma an einem Ort eine Plantage aufbaut, wo sie möglichst umweltverträglich ist.
Und das ist dringend nötig. Forest Trust zeigt, dass 90% vom Palmöl, das verkauft wird, nicht aus einer verantwortungsvollen Produktion kommt. Das Wort nachhaltig nimmt Direktor Bastien Sachet nicht gerne ins Maul. Verantwortungsvoll ist für ihn umfassender. Nestlé verbraucht zwar mit seinen 380'000 Tonnen jährlich nicht einmal 1% vom Palmöl, das global hergestellt wird, aber Forest Trust glaubt, dass das Bekenntnis zum sauberen Palmöl von so einem prominenten Lebensmittelhersteller ein Signal kann sein, dass andere Firmen ebenfalls umstellen. Dabei schaut der Bastien Saché von Forest Trust auch auf Afrika. Dort fängt der Palmölplantagenboom erst an. Darum sei es besonders wichtig, dass alle Beteiligten jetzt aufpassen, dass man nicht die gleichen Fehler machen wie in Indonesien und einen verantwortungsvollen Anbau betreiben. Was geht uns das alles hier in der Schweiz an, was in dieser Sendung auftaucht ist? Wie können Konsumentinnen und Konsumenten mithelfen, dass wegen Palmöl nicht noch mehr kostbarer tropischer Wald zerstört wird? Wie kann man vermeiden, dass man zum Beispiel mit der Margarine keinen Lebensraum vom Orang-Utan aufs Pausenbrot streicht? Antworten zuerst von der Regina Frey von Paneco, dann von der Miriam Kopf von Greenpeace und dem Bastien Saché von Forest Trust.
Das Palmöl tut Regenwald im grossen Stil vernichten. Und das geht, glaube ich, auch die Bevölkerung in der Schweiz etwas an. Da geht es um das globale Klima, Klimaerwärmung. Für das globale Klima spielt der Regenwald eine enorme Rolle. Und ich glaube, jeder Mensch trägt diese Verantwortung mit. Das Palmöl hat andere wertvolle Fett und Öl verdrängt. Es geht meiner Ansicht nach darum, dass man eine Vielfalt beim Einkauf berücksichtigt, dass man auch denkt, dass man eigentlich einheimische Produkte haben, wie Anke, Olivenöl aus der Nähe, also dass der Konsument sich bewusst ist, dass wenn er ein Palmölprodukt kauft, dass er Verantwortung übernimmt für die ganze Zerstörung, die das Palmöl mit sich bringt.
Für den Konsument oder Konsumentin ist es sehr schwierig, Palmölprodukte zu vermeiden. Und das liegt einerseits daran, dass es gibt keine Palmöldeklarationspflicht gibt. Also das heisst, es muss auf einem Produkt nicht drinstehen, dass Palmöl drin ist. Bei vielen Produkten steht beispielsweise einfach Pflanzenöl. Und der Konsument weiss dann nicht, ob es das Palmöl ist oder Sonnenblumenöl oder sonst irgendein Öl. Und noch viel schwieriger wird es bei der Kosmetika. Weil dort gibt es ganz viele verschiedene chemische Rohstoffe, die aus Palmöl hergestellt werden können. Und es sind ganz viele unterschiedliche Namen, die man sich jetzt als Konsument oder Konsumentin auch gar nicht merken kann. Also das Wirksamste, was man momentan aus unserer Sicht machen kann, ist, dass man in den Hersteller schreibt oder anruft und nachfragt, woher ihr das Palmöl kommt und ob sie sicherstellen können, dass für das Palmöl kein Regenwald zerstört worden ist.
Some systems, like the Green Palm Certificate System, which is promoted by the RSPO.
Gewisse Labels wie der RSPO, der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, oder das Green Palm Zertifikat sind undurchsichtig. Da weiß man nicht, woher das Öl kommt. Da ist es unsinnig zu behaupten, diese Labels seien nachhaltig. Solange wir die Herkunft des Öls nicht kennen, wissen wir nicht, ob es aus einer guten oder schlechten Plantage stammt. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich als Konsument erkundigt, woher das Öl genau kommt.
Und genau das wissen die Grossverteiler, wissen dann die Verkäufer häufig selber nicht. Da geht es vor allem darum, Druck zu machen.
Saya akan mencatat pantau kanis liar dengan catat tentang data pergerakan dia dan makan.
Im Urwald von Canto, z Aceh auf Sumatra. Der Wald ist hier voll von Fruchtbäumen, von wilden Feigen zum Beispiel, eins von vermutlich gegen 300 Nahrungsmitteln auf der Orang-Utan-Menükarte. Ein Mitarbeiter von der Orang-Utan wie der Ansiedlungsstation beobachtet mit Stoppuhr, Notizblock, Bleistift und Feldstecher einen Orang-Utan. Er schreibt auf, was das Tier macht, angefangen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Denn wenn der Menschenaffe wie jeden oben auf einer Aschgabel sein Schlafnest einrichtet. Alle zwei Minuten wird vermerkt, was das Tier macht, was es frisst, wie und wo das es klettert, mit wem, wenn es spielt und wenn es das Nest baut. Der Wald von Chanto ist die Endstation von Orangutan, die aus gerodeten Gebieten gerettet oder aus der illegalen Gefangenschaft in einem Privathaus befreit worden sind. Nach einer langen Zeit in der Quarantäne und wenn nötig nach einem Training, damit die Menschenaffen allein im Wald überleben können, werden sie im Chanto-Wald ausgewildert. So weit wie möglich wird ihr Weg dokumentiert im Rahmen vom allerersten Forschungsprogramm, wo es darum geht, herauszufinden, ob und wie ausgewilderte Orang-Utan langfristig überleben. Die Zukunft von einem von unseren nächsten Verwandten, dem Orang-Utan, ist ungewiss. Wenn die unverantwortliche Palmölproduktion weitergeht, verschwindet der wunderbare Menschenaff immer mehr und möglicherweise für immer.
Stimme, der Gesang der Gibbons, einer Menschenaffenart im Regenwald im Norden von Sumatra. Das war ein Doppelpunkt von Peter Jäcki.
SRF 1 Doppelpunkt.
Sie können den Doppelpunkt gerne nochmal hören, könnt ihr auch als Podcast abonnieren, hier den Weg dazu, Podcast unter srf1.ch oder die Sendung nachhören unter srf.ch. Wenn Sie bei dir sein, bei SRF 1 auf Podcast, Sie finden die Sendung unter Doppelpunkt. Sie können die CD aber abstellen, und zwar beim srfshop.ch, srfshop.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.